Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ein Thema, zwei Perspektiven, das ist Wissenschaft im Gespräch. Heute geht es um ein Thema, das vielen bereits die Laune verdirbt, wenn sie das Radio anschalten.
Und auch die Wetterprognose über dem Flachland, oft Hochnebel.
Im Norden löst sich der Hochnebel mit einer Obergrenze um 1000 Metern. Vielerorts nicht auf.
Im Norden bleibt über dem Flachland zum größten Teil sehr Hochnebel liegen.
Der Nebel, ob als grauer Deckel oder undurchschaubarer Vorhang, macht vielen Mühe. Er tritt in dieser Jahreszeit besonders häufig auf. Für uns ist das Anlass, über den Nebel zu sprechen, mit zwei Personen, die ihn aus durchaus faszinierend finden. Die Gäste sind Werner Eugster, Umweltwissenschaftler an der ETH Zürich und einer der wenigen Nebelforscher der Schweiz. Und der andere Gast ist Thomas Veitknecht, Germanist und ehemaliger Leiter des Schweizerischen Literaturarchivs. Er weiß, welche Rolle dem Nebel in Gedichten und Geschichten zukommt. Zusammen mit Werner Eugster und Thomas Veitknecht möchte Tiss Wachter nun aus zwei recht unterschiedlichen Perspektiven etwas Licht in den Nebel bringen.
Werner Eugster, viele flüchten vor dem Nebel, Sie hingegen suchen ihn auf, um ihn zu erforschen. Was ist am Nebel dermaßen faszinierend?
Nebel ist Wasser und damit eines der Lebenselemente. Am faszinierendsten finde ich, wenn der Nebel an Bäumen als raureif ausfriert und wenn dann um die Mittagszeit der Nebel verschwindet, dann sieht das wie ein Märchen aus. Das hat mich schon immer begeistert. Und ich wollte herausfinden, woher der Nebel kommt und wie er sich auf die Natur auswirkt.
Schon immer begeistert, das heißt, Sie wussten schon als Kind, dass Sie Nebelforscher werden?
Das wusste ich natürlich nicht. Ich bin im Seeland aufgewachsen und habe da den Nebel von nahe kennengelernt. Ich wusste schon in der Sekundarschule, dass ich eigentlich Forscher werden möchte, aber ich wusste noch nicht, was dann mein Thema sein wird. Und Nebel ist eines meiner Themen geworden.
Was Sie da genau erforschen, über das reden wir sicher später noch. Thomas Veitknecht, der Nebel ist also aus naturwissenschaftlicher Sicht ein durchaus spannendes Phänomen. Zeigt sich das auch in der Rolle, die er in der Literatur spielt?
Der Nebel ist durchaus auch in der Literatur ein spannendes Phänomen. Das zeigt sich vor allem bei den Kriminalromanen. Da ist der Nebel in den Titeln direkt Legion. Ich erwähne einige Beispiele. Jagd im Nebel von Graham Greene. Nebel über dem Hafen von Georges Simenon. Und dann geht es weiter. Nebel über Oxford, die Brücke im Nebel, Würger im Nebel, Mord im Nebel, Schafe im Nebel und so weiter und so fort. Aber es ist nicht nur in der Kriminalliteratur, sondern auch in der Lyrik, in den Gedichten anzutreffen. Er hat dort verschiedene Funktionen. Er kann Trauer und Schmerz ausdrücken. Bei Charles Baudelaire in den Blumen des Bösen wird das Nebelgrau mit dem Totenkleid und mit dem Leichentuch verglichen. Fröhlicher geht es dann bei Theodor Storm im Oktoberlied zu. Das beginnt mit der Strophe: Der Nebel steigt, es fällt das Laub und dann geht es fröhlich weiter und munter weiter. Schenk ein den Wein den Holden, wir wollen uns den grauen Tag vergolden, ja vergolden.
Hören wir uns doch einmal ein Gedicht an, das sich dem Nebel widmet. Hermann Hesse hat es Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben.
Im Nebel. Seltsam, im Nebel zu wandern. Einsam ist jeder Busch und Stein, kein Baum sieht den andern, jeder ist allein. Voll Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allen ihn trennt. Seltsam im Nebel zu wandern. Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den andern. Jeder ist allein.
Das Gedicht Im Nebel von Hermann Hesse, vorgetragen von Andrea Jost. Der Nebel macht dem Menschen seine Einsamkeit klar. Werner Eugster, wie kommt dieses Gedicht von Hermann Hesse bei einem Nebelforscher wie Ihnen an?
Ja, ich finde es immer faszinierend, wenn ich sehe, wie eben wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Konzepte in der Literatur verwendet werden. Und wenn er eben schreibt, kein Baum sieht der anderen, dann denke ich schon, dann muss das ein dichter Nebel sein, oder? Weil eigentlich drücken wir als Forscher den Nebel mit Sichtweiten aus. Und wenn die Sichtweite unter 1000 Meter ist, ist Nebel. Jetzt sind die Bäume natürlich näher beieinander. Das heißt, wenn ein Baum der anderen nicht sieht, dann muss es ein sehr dichter Nebel sein. Ich würde jetzt schätzen, eben 20 Meter Sichtweite oder so. Also da wirklich ein richtiger Nebel.
Fragen wir den Germanisten, was löst dieses Gedicht bei Ihnen aus?
Ja, Hermann Hesse ist einer der bekanntesten Nebeldichter. Ein Forscher hat herausgefunden, dass in insgesamt 10 Gedichten von Hermann Hesse der Nebel vorkommt. Das Gedicht hat eigentlich 2 Ebenen. Die oberste Ebene ist das Erleben. Hesse hat das im November 1905 geschrieben. Er war damals seit kurzem in Gaienhofen, einem Dorf auf dem deutschen Bodenseeufer, wohnhaft. Das Gedicht schildert zunächst, was Hesse sicher dort mehrmals erlebt hat. Aber, und das ist die zweite Ebene, das Gedicht ist zugleich auch ein Bild seines seelischen Befindens damals. Und das war sehr paradox im Grunde genommen. Hesse war damals der erfolgreiche Autor. Er hatte den Bestseller Peter Kamenzind geschrieben. Er hatte in eine angesehene Basler Familie geheiratet und war sesshaft geworden. Und doch fragte er sich später, war ich damals glücklich? Und er muss sagen, nein, ich war einsam. Ich fühlte mich in diesem abgelegenen Dorf gefangen, auch in der Ehe gefangen. Und das drückt dann dieses Gedicht aus.
Das Gedicht passt also zur Person von Hermann Hesse, zu seiner Lebensgeschichte. Passt es auch in seine Zeit?
Es passt in eine Zeit. Hesse knüpft ganz bewusst damals auch an die Romantik an. Und viele kennen das Bild des einsamen Wanderers von Caspar David Friedrich. Das ist 1818 entstanden. Es zeigt den Wanderer auf einer hohen Bergspitze. Er blickt sinnend über das Nebelmeer und aus dem Nebelmeer ragen weitere schreckeneinflößende Bergspitzen. Also in dieser Hinsicht, Hesse hat an die Romantik angeknüpft und zu seiner Zeit gibt es sehr viele Gedichte, die das ausdrücken.
Werner Oechster, nach Hesse zeigt der Nebel, jeder ist allein. Wie einsam sind Sie als Nebelforscher in der Wissenschaftsgemeinde?
Ja, ich würde sagen, heute mit Internet bringt man sich zusammen. Aber man muss ganz klar sehen, die Nebelforscher weltweit, das ist eine Gruppe von vielleicht 150 aktiven Leuten, das ist also nicht Mainstream. Und ein Professor aus Kanada hat sich als Ziel gesetzt, eben diese Leute alle 3 Jahre zusammenzubringen. Und seit 1998 haben wir diese internationalen Nebelkongresse und treffen uns alle 3 Jahre. Und da bringt man die Leute zusammen, da ist man nicht mehr einsam. Man kann sich mit anderen austauschen und sieht auch, was andere Leute interessiert am Nebel, zum Beispiel gerade als Wasserquelle, um Trinkwasser zu gewinnen in Trockengebieten wie der Atacama-Wüste in Chile.
Jetzt schauen Sie schon selber über die Schweiz hinaus. Wo hat man den Nebel denn besonders stark erforscht? Wo sind die Hotspots der Nebelforschung?
Also ich würde sagen, die Hotspots der Nebelforschung sind stark auch verknüpft mit dort, wo der Nebel häufig ist. Weil für Leute, die den Nebel nicht aus der täglichen Anschauung kennen, ist das Interesse für Nebel nicht groß. Und deshalb ist zum Beispiel eben London sein Platz, wo Nebel sehr wichtige Bedeutung hat für die Gesellschaft. Und dann auch, weil England eigentlich die treibende Kraft der wissenschaftlichen Entwicklung war, gerade Ende des 19. Jahrhunderts, gibt sehr viele bahnbrechende Publikationen aus diesem Bereich.
Der Londoner Nebel, der ist ja legendär. Thomas Veitknecht, Sie selber lebten einige Jahre in London, damals als journalistischer Korrespondent. Ist dieser Nebel Ihnen auch noch in Erinnerung?
Ich habe eigentlich immer gespottet und gescherzt. Wir leben in London in einem Winterparadies. Wir hatten sicher nie so viel Nebel wie die Bieler und die Aargauer und Solothurner. Es zeigt sich einfach, wie lange es geht, bis ein Urteil und ein Vorurteil außer Kraft tritt. Meine Generation ist mit einem Schulbuch sozialisiert worden, das den Londoner Smog, den Schwefelnebel, immer wieder aufgebracht hat, und bei unseren Ferien in der Schweiz sind wir immer bedauert worden, und ich muss einfach sagen, wir haben diesen Nebel nicht mehr erfahren. Das ist darauf zurückzuführen, dass eine Erfolgsgeschichte der englischen Regierung, man hat nach der großen Smogkatastrophe 1952 ein Luftreinhaltegesetz in Kraft gesetzt, 1956. Dieser Clean Air Act hat sehr viel bewirkt.
Werner Oechster, ist dieser Londoner Nebel tatsächlich nur noch ein Mythos?
Also am meisten Nebel, rein Statistik, gibt es an der Küste von Newfoundland in Kanada, St. John's. Da waren wir 2001 am Kongress. London ist immer noch wichtig. Und was eben wichtig war, war einerseits, habe ich schon gesagt, dass die wissenschaftliche Entwicklung sehr stark von den Engländern geprägt wurde. Und zweitens auch die Industrialisierung hat gerade im englischen Bereich massiv eingesetzt. Und mit der Erfindung der Dampfmaschine und den rauchenden Kaminen war das ein Zeichen des Wohlstands. Die Leute waren erleichtert, wenn die Kamine schwarzen Rauch ausgestoßen haben, weil das war der Zeichen des wirtschaftlichen Prosperierens, der funktionierenden Wirtschaft. Aber dann hat sich eben diese Abgase aus dem Kamin mit dem Nebel vermischt. Und quasi diese Vermischung von Smoke und Fog gegeben, die als Smoke bekannt ist.
Thomas Weidknecht, der Londoner Nebel, der jetzt etwas verflogen ist nach Ihrer Wahrnehmung, hat der Spuren hinterlassen in der Literatur?
Er hat sehr deutliche Spuren hinterlassen. Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, das erste Kapitel eines Romans von Charles Dickens, 1852 erschienen, Bleak House. Dort ist direkt eine Nebelorgie, da heißt es Nebel überall, Nebelstrom auf, Nebelstrom ab, Nebel über den Sümpfen von Essex und Nebel auf den Höhen von Kent. Das geht so weiter und dann am Schluss dieses Kapitels wird deutlich, was der Autor sagen will. Dieser Nebel ist Symbol für die verrotteten Zustände der englischen Justiz und Gesellschaft damals, um die es im folgenden Roman geht.
Also eine weitere Rolle des Nebels in der Literatur.
Richtig, diese Symbolhaltigkeit des Nebels, die wir natürlich auch in den Gedichten häufig finden.
Sie hören Wissenschaft im Gespräch, die Sendung auf DRS2 und DRS4 News über ein Thema aus zwei Perspektiven. Heute sprechen wir über den Nebel aus Literatur und aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und zwar mit dem Germanisten Thomas Weidknecht, dem ehemaligen Leiter des Schweizerischen Literaturarchivs, und mit dem Nebelforscher Werner Eugster von der ETH Zürich. Herr Eugster, wenn wir so intensiv über den Nebel sprechen, gehört auch dazu, dass Sie uns die wichtigsten naturwissenschaftlichen Eckdaten über dieses Phänomen erklären. Bevor Sie das machen, möchte ich aber wieder auf ein Gedicht zurückgreifen, und zwar auf jenes, das Sie selber in Ihrem Vorlesungsskript über den Nebel verwenden. Hören wir uns doch dieses Gedicht kurz an.
Wenn die Nebelfrau kocht. Wer hockt hinterm Berge, verhutzelt und grau? Die alte Hexe, die Nebelfrau. Sie schöpft aus der Pfütze, kocht graudicke Grütze, mischt Wasser mit Luft, mengt Sonne mit Tau. Das gibt eine Suppe, das gibt ein Gebrau. Ein Löffel warm, zwei Handvoll kalt, schon brodelt's am Berge. Schon dampft es im Wald. Eine Prise Wind, halb kalt, halb lau. So schmeckt es der Nebelfrau. Die Grütze blubbert, steigt über den Rand. Hu, was für ein Nebel! Verschwunden das Land.
Das war das Gedicht »Die Nebelfrau kocht« von Hanna Hanisch, vorgetragen von Andrea Joost. Herr Eugster, warum passt dieses Gedicht in Ihre Vorlesung über den Nebel?
Ich glaube, es zeigt die wichtigsten Aspekte des Nebels in relativ kondensierter Form. Also ganz zuletzt, das ist klar für die Leute, die Nebel vor allem als etwas Sichtbehindertes beurteilen, aber auch die Mischung von kalt und warm, Wasser und Dampf. Und da möchte ich jetzt gleich einsetzen, weil im Deutschen gibt es immer Verwechslung. Die Leute verwechseln Dampf mit Nebel und das kommt von den Dampfloks. Oder? Bei der Dampflok sieht man ja nicht den Dampf, sondern man sieht dann den kondensierten Dampf, wie er zum Kamin rauskommt. Und das ist eigentlich Nebel. Das sind Wassertröpfchen, kleinste Wassertröpfchen in der Luft, die die Sicht sehr stark behindern. Und zwar viel stärker, als der Dampf selber das behindert würde. Dampf ist gasförmiges Wasser und da hat es viel mehr in der Luft. Und das ist ein zweiter Punkt, den ich den Studenten versuche beizubringen. Auch wenn sie Nebel haben, dann ist das flüssige Wasser in diesen Wassertröpfchen ist ein ganz kleiner Anteil verglichen mit dem gasförmigen Wasser. Und deshalb kann sich auch über Mittag der Nebel auflösen. Es muss einfach warm genug werden, dass dieser kleine Anteil flüssiges Wasser der Nebeltröpfchen als gasförmiges Wasser in der Luft Platz hat.
Wenn es in diesem Gedicht heißt, ein Löffel warm, zwei Handvoll kalt, schon brodelt's am Berge, ist das aus physikalischer Sicht die richtige Rezeptur für den Nebel?
Normalerweise hat warme Luft mehr Wasserdampf, also mehr gasförmiges Wasser. Und wenn ich das abkühle unter den sogenannten Taupunkt, dann bildet sich normalerweise Nebel. Der Nebel bildet sich aber nur, wenn gleichzeitig auch sogenannte Kondensationskeime in der Luft sind. Und das ist in industrialisierten Gebieten wie der Schweiz typischerweise der Fall. Wenn Sie aber in einen entfernten Ort gehen, zum Beispiel in die Arktis oder so, da kann Wasser im Nebel bis etwa minus 40 Grad flüssig bleiben. Und erst etwa bei minus 40 Grad friert das Wasser zwingend aus. Und das finde ich, das ist ziemlich genau hier beschrieben, dieses Warm und Kalt. Ohne Warm hat es zu wenig Wasserdampf, gibt es keinen Nebel, aber es muss kalt sein, so dass der überflüssige Wasserdampf auskondensieren kann.
Thomas Weidknecht, was ist Ihnen aufgefallen an diesem Gedicht?
Literarisch weckt natürlich das Gedicht Assoziation an den Beginn von Shakespeares Tragödie Macbeth, wo drei Hexen zusammentreffen und sich verschwören. Ein Anfang, der dann auch weiter fortgesetzt worden ist. Theodor Fontane nimmt das an den Beginn seiner Ballade Die Brücke am Tay. Diese Ballade schildert ein reales Ereignis, nämlich eine große Eisenbahnkatastrophe in Schottland im Jahre 1879. Damit zeigt sich eben die Hexe, der Nebel, das hat alles auch seine vielseitigen Bezüge.
Werner Eugster, werden Sie, wenn Sie jetzt über Ihre Forschung erzählen, vielleicht Leuten, die nicht vom Fach sind, häufig mit diesen negativen Bildern von Nebel konfrontiert?
Ja, ich wurde auch schon von Journalisten gefragt, können Sie etwas Positives über den Nebel sagen? Das ist eine typische Frage, die kommt einfach, oder? Ich bringe dann eben auch so positive Beispiele. Es ist jemand, der nicht psychisch irgendwie stark belastet ist, der findet das sehr romantisch, beruhigend, der Nebel. Und eben, wie ich gesagt habe, beim Raureif finde ich das sogar sehr schön. Es gibt aber auch, sagen wir, Vorteile im Seeland, sage ich jetzt mal als Beispiel. Wenn es Nebel hat, dann friert der Boden nicht aus. Ist für die Landwirtschaft positiv, weil wenn der Boden ausfriert, ist das immer ein Stressfaktor für die Pflanzen. Wenn es Nebel hat, dann bleibt der Boden so in der Nähe des Gefrierpunkts über längere Zeit und das ist durchaus ein Vorteil.
Sie haben ja auch in Nebelwäldern der Tropen geforscht. Dort gibt es sicher auch Pflanzen und Tiere, die besonders stark auf den Nebel angewiesen sind.
Ja, das ist eines dieser Themen, die immer noch offen sind. Es gibt aus der alten Literatur, vor allem der deutschen Literatur, gibt es sehr viele gute Studien zum Thema Nebelwald. Jetzt ist es so, dass es hat Pflanzen und Tiere, die vom Nebel profitieren, vor allem in den Tropen Mittelamerikas Froscharten, die sonst eben durchs Aussterben bedroht sind, aber auch Pflanzen wie Epiphyten, Moose, die an den Bäumen wachsen, keine Wurzeln haben, die in den Boden gehen und die sind natürlich auf diesen Nebel angewiesen.
Jetzt hört man in der Schweiz oft, wir haben mehr Nebel als früher oder er ist höher als früher. Was kann man da sagen aus historischer Sicht? Und müssen wir uns auf mehr Nebel in Zukunft einstellen? Vielleicht sogar wegen des Klimawandels. Man hört ja da verschiedene Dinge.
Ja, es hat eine Diplomarbeit gegeben von Lukas Vondach an der Universität Bern. Der hat das untersucht anhand der meteorologischen Beobachtungen von verschiedenen Standorten. Und hat zwei Perioden unterschieden. Einerseits von 1864, also Beginn der meteorologischen Aufzeichnung bis 1970 und dann die Zeit danach 1970 bis 2006. Und da kommt er für die zweite Periode durchaus zu einem Schluss, dass im Mittelland typischerweise pro 10 Jahre etwa 5 Nebeltage weniger sind. Also es sind eher weniger Nebeltage, aber das ist eben genau der springende Punkt. Nebel ist, wenn ich im Nebel bin und weniger als 1000 Meter Sichtweite habe. Wenn sich jetzt der Nebel um 50 Meter anhebt, dann haben plötzlich die Leute in Leubringen, Macklingen haben Nebel und die Leute im Seeland, die sagen, wir haben Hochnebel. Und dann heißt das, wir haben weniger Nebel im Seeland, aber für die Leute ist eigentlich die Wahrnehmung fast ähnlich.
Doch noch die Definition des Nebels: ist Nebel eigentlich nichts anderes als eine Wolke am Boden?
Eine Wolke, die den Boden berührt und den Beobachter einhüllt. Und dann gibt's natürlich doch weiter Begriffe, wie eben die Sichtweite muss unter 1000 Meter sein. Und dass jetzt zum Beispiel bei einem Starkregen, das nicht als Nebel interpretiert wird, gibt's dann noch einen Zusatz, es müssen kleine Tröpfchen sein, also kleiner als Regentropfen.
Ich möchte nun noch ein weiteres, letztes Gedicht enthüllen. Ein Gedicht, das Thomas Weidknecht Ihnen jetzt besonders angetan hat, wie Sie mir im Vorgespräch auch gesagt haben. Es ist ein kurzes aus ziemlich vergangener Zeit. Geschrieben hat es Georg Rodolf Weckerlin anfangs des 17. Jahrhunderts.
Leben, Nebel, Mensch,
bist du klug und willst recht wissen, was dein Leben, so merk das Wörtlein Leben eben, da hast du genug. Lies es zurück, so wirst du sehen, was es ist und wie es tut vergehen.
Thomas Weiknecht, ein kurzes, aber doch recht anspruchsvolles Gedicht. Was sagt dieses Gedicht für Sie aus?
Mich fasziniert die Verknappung der Sprache, diese Verdichtung im wahrsten Sinn des Wortes. In gerade 6 Zeilen ist eigentlich alles gesagt, ohne dass zu viel gesagt wird. Es ist lehrhaft, wie Gedichte von Lessing oder wie die Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel. Aber es ist zugleich ein geistreiches Spiel mit Begriffen, mit Worten. Es lässt Raum zum eigenen Weiterdenken und darum wirkt es nicht plump, belehrend, wie man vielleicht denken könnte.
Der Nebel als Umkehr des
Lebens. Der Nebel als Symbol der Ungewissheit des Lebens.
Werner Oechsle, Sie arbeiten auf einem tief philosophischen Gebiet.
Ja, diese Palindrome finde ich faszinierend. Also ich habe auch festgestellt, viele Leute wissen gar nicht, was Palindrome sind. Die sind zum Teil eben sehr kurz, wie Leben, Nebel. Aber ich glaube, die findet man immer wieder. Und es hat eben gerade in den Geisteswissenschaften Leute, die sich sehr stark mit solchen Wortbildern auseinandersetzen. Ich finde das faszinierend.
Berner Oechsle, Thomas Weiknecht, über den Nebel könnten wir jetzt ausufernd weiter philosophieren. Unser Gespräch geht aber leider dem Ende zu. Wir kommen zu unserer Schlussrunde. Werner Oechsle, Sie haben sich Ihr bisheriges Forscherleben lang mit dem Nebel befasst. Welche Geheimnisse über den Nebel sind noch zu lüften?
Also es gibt in der Forschung noch viele offene Fragen zum Nebel und eine der wichtigsten Fragen für die meisten Leute ist natürlich die Nebelprognose. Also es ist immer noch sehr schwierig, gute, kleinräumige Nebelprognosen zu machen. Meistens sind das sehr empirische Schätzungen aus Erfahrungswerten und die Leute, die das im Computer modellieren, haben große Probleme, den Nebel, wie er ist, darzustellen. Ich selber interessiere mich mehr für die Frage, wie zum Beispiel eben die tropischen Nebelwälder durch Klimaänderung oder gewisse Phänomene beeinflusst werden und bin gerade in einem Projekt involviert mit einer Doktorandin, wo wir uns der Frage widmen, wie Sahara-Staub, der über den ganzen Atlantik bis nach Puerto Rico verfrachtet wird, diesen Nebel beeinflusst und ob das eben nachhaltige Auswirkungen auf dieses sehr interessante, biodiverse Ökosystem haben kann.
Zur Nebelprognose ist es nicht so, dass man doch einigermaßen genau sagen kann, wir hören das ja jeden Tag, Nebelgrenze auf 1000 Metern oder 900 oder so, das stimmt dann doch recht genau.
Einigermaßen genau, ja. Aber ich war auch mal an einer Tagung mit anderen Leuten der ETH und des Flughafens Klotens. Also dort ist im Prinzip eben die Prognose für Flughäfen extrem entscheidend. Sie müssen sich vorstellen, wenn die Sichtweite in der Prognose unter einen gewissen Schwellenwert sinkt, muss der Pilot vor dem Start in Bangkok nochmals Gepäck ausladen und 1000 Kilo Treibstoff nachladen, einfach um die Sicherheit zu haben, dass er einen weiten Ausweichflughafen erreichen kann. Also dort sind das auch mit ökonomischen Fragen verbunden und deshalb ist das sehr wichtig, diese Prognose.
Und dort ist es eben dann entsprechend schwierig, das so genau vorauszuschauen.
Genau, und es wäre eigentlich sehr wichtig, dass man verlässliche Prognosen hat, weil die Kosten sind zu hoch, wenn ich eine Prognose mache, sagt die Sichtweite in Kloten ist 50 Meter und dann ist 200 Meter und der Flieger hätte problemlos landen können. Da hat niemand Freude.
Thomas Weitknecht, was würde der Literatur fehlen, wenn jetzt das Naturphänomen Nebel nicht gäbe?
Nebel verhüllt und Nebel regt dadurch auch die Fantasie an. Literatur lebt von der Spannung zwischen Verhüllen und Zeigen. Ein Buch, in dem alles platt gesagt wird und nichts zwischen den Zeilen zu lesen ist, das empfinde ich als eher langweilig. Ein Dichter, der auch Naturwissenschaftler ist, hat das eigentlich sehr schön in eine Formel gebracht. Das ist Goethe. Er kannte den Nebel sehr genau und er überträgt das ins Literarische, wenn er sagt, und wenn er den Nebel vergleicht mit dem Schleier der Dichtung, der die Sonne, nämlich die Wahrheit, verhüllt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.